Wir wollen uns die Beispiele von Mose, Josua und David ansehen. In diesem dritten Vortrag. Die Aufgabe, das Werk, das Mose tat, beginnt mit der Berufung Gottes. 2. Mose 3 beginnt also wiederum mit seiner Legitimation. 2. Mose 3, ich lese nur diesen Vers 10. Und nun gehe hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, dass du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten herausführest. Das ist eine göttliche Legitimation. Mose ist also nicht eigenmächtig. Er hat sich seine Rolle und seine Aufgabe nicht selbst gegeben, wiewohl ihm das später vorgeworfen wird. In 4. Mose lesen wir in Kapitel 12 schon von einem Angriff von einer Seite, von der es Mose wohl nicht erwartet hätte. Sein Bruder Aaron und seine Schwester wenden sich mit einmal gegen ihn. 4. Mose 12, Vers 2. Wir lesen die Verse 1 und 2. Und Miriam und Aaron redeten wieder Mose wegen des kuschitischen Weibes, das er genommen hatte, denn er hatte ein kuschitisches Weib genommen. Und sie sprachen, hat der Herr nur mit Mose allein geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Also sie stellen seine Führungs- und Führerrolle in Frage. Noch deutlicher in Kapitel 16. 4. Mose 16, Verse 1 bis 3. Und Korah, der Sohn Jitzhars, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, unternahm es, und mit ihm Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, und On, der Sohn Peletz, die Söhne Rubens, und sie standen auf gegen Mose mit 250 Männern von den Kindern Israel, Fürsten der Gemeinde, Berufenen der Versammlung, Männern von Namen. Und sie versammelten sich wieder Mose und wieder Aaron und sprachen zu ihnen, lasst es genug sein, denn die ganze Gemeinde, sie allesamt, sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Und warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Also ganz offen wird dem Mose hier zusammen mit Aaron, den beiden wird unterstellt, sie seien eigenmächtig. Sie hätten sich das angemaßt. Wie wichtig ist es, dass dann der so Angegriffene still in dieser Gewissheit ruhen kann, dass er das ist, was er ist durch Gottes Gnade. Auch ein Paulus wurde viel angegriffen und ein Paulus weiß und kann es auch bekennen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und so kann Mose ruhig bleiben, gelassen bleiben. Er hat es nicht nötig, sich und seine Position zu verteidigen, weil er ja weiß, ich habe mich nicht selbst dazu gemacht. Er ist nicht eigenmächtig. Nun, eine solche Hinterfragung des Auftrags oder des Dienstes, den man tut, das ist ein sehr schwieriger Angriff und es ist für den so Angegriffenen nicht leicht. Menschlich gesprochen sogar unmöglich. Nicht unsicher zu werden oder nicht genau gleich, also Gleiches mit Gleichem, heimzuzahlen. Denn gerade jemand, der wie ein Mose vom Herrn vorbereitet geführt worden ist und der alles andere wollte als ein Führer sein, er musste sich ja lange, lange wieder überreden lassen und er hat gesagt, nein, nicht mich, irgendein anderer, ich kann das nicht. Also er hat sich überhaupt nicht vorgedrängt. Er hat dann diesen Auftrag angenommen, hat unter diesem Auftrag auch gelitten. Es war eine Last, die er trug. Und dann kommt dieser Anwurf, du maßest dich etwas an, das du nicht bist. Und dann ist die Versuchung sehr groß, dass man von der Aufgabe, die einem Gott gegeben hat, zurücktritt aus Furcht, dass man sonst als jemand gilt, der anmaßend ist. Und so muss es der von Gott berufen und bereitete Führer, muss auch solche Vorwürfe und solche Gedanken und Anwürfe, muss sie tragen können. Und das kann er nur, wenn er sich wirklich unter Gottes mächtige Hand demütigt und weiß, der Herr hat mich dazu gemacht, ich habe das nicht gesucht, ich habe es nicht gewollt, es ist nicht meine Sache. So wäre es also von Seiten des Mose nicht Bescheidenheit oder Demut gewesen, wenn er auf Korah und seine Leute geantwortet hätte, ja, es stimmt, ich will ein bisschen zurücktreten. Das wäre verborgener Stolz gewesen. Dann hätte er das nämlich nur getan, um in ihren Augen gut dazustehen. So musste er halt diesen Anwurf anhören können und tragen können. Aber das konnte er nur, weil er wusste, und darum ist das so wichtig, weil er wusste, dass er nicht seinen Willen suchte, dass er nicht nach seinem Willen diese Arbeit und diesen Dienst tat, sondern von Gott berufen. Dabei war Mose alles andere als von Natur so veranlagt gewesen. Denn Mose begann ja zuerst in seinem gut wollenden und meinenden Eifer, der aber doch ein fleischlicher Eifer war. Wir lesen davon in 4. Mose Kapitel 2. Da ist er selber losgerannt und meinte, er hätte jetzt einen Auftrag von Gott, seinen Brüdern zu helfen. Und manche, die sehen eine Not, sehen Probleme und die meinen schon, weil sie die Probleme sehen, seien sie die von Gott Gesandten und rennen drauf los und müssen dann das erleben, was ein Mose erlebt, dass sie überhaupt nicht ankommen mit ihrem Anliegen, sondern dass sie nur anecken. 4. Mose 2, Brüder streiten sich, da ist Mose sehr schnell zur Stelle. 2. Mose, Kapitel 2. Da ist Mose sehr schnell zur Stelle, um streitenden Brüdern den rechten Weg zu weisen. Was tut Gott? Gott ist es, der Mose genau das begegnen lässt, was ihm begegnet, dass er abgewiesen wird. 2. Mose 2, Verse 13 und 14, er ging am zweiten Tage aus und siehe, zwei hebräische Männer zankten sich. Da sprach er zu dem Schuldigen, warum schlägst du deinen Nächsten? Und er sprach, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Gedenkst du mich zu töten, wie du den Ägypter getötet hast? Da fürchtete sich Mose und sprach, fürwahr, die Sache ist kund geworden. Es ist Gott selbst, der dafür sorgt, dass Mose kein Gelingen hat, denn er ist noch nicht bereit. Er hat eigenmächtig gehandelt, gut gemeint, sah ein Problem und meinte, er sei jetzt der Mann. Natürlich, wir schmeicheln uns oft mit diesem Bild, das wir von uns entwerfen, dass wir die großen Helfer in der Not seien. Und dann muss der Herr uns zeigen, dass er ganz gut ohne uns auskommt. Er schickt Mose 40 Jahre in die Wüste. 40 Jahre lang weidet Mose die Herde Jethros. 40 Jahre lang scheinbarer Untätigkeit, scheinbar nutzlosen Wartens. Und das ist die Schule Gottes, in der Mose für seine Aufgabe qualifiziert wird. Da lernt er, auf Gottes Handeln und Reden zu warten. Und er ist so gründlich von seiner Selbstsicherheit und von seiner Meinung von sich kuriert, dass dort, wo Gott ihm einen Auftrag gibt, dass er sagt, ich kann doch gar nicht. Ich kann nicht reden. Ich bin doch kein Führer. Such einen anderen. Dort ging er dann allerdings zu weit. Aber das zeigt uns, dass er von dieser Selbstsicherheit, die er zuerst hatte, dieser zu hohen Meinung von sich, gründlich kuriert worden war. Und so ist er in der Verfassung, in der er sein muss, in der Gott ihm einen Auftrag geben kann. Und weil er jetzt weiß, dass er weder sich selbst etwas zu verdanken hat, sich selbst, noch dass er selbst irgendetwas vermag, darum kann er nachher solche Angriffe, die auf ihn und auf seine Arbeit, seinen Dienst gerichtet werden, darum kann er solche Angriffe ganz einfach aus der Hand Gottes annehmen. Seine Reaktion ist jedes Mal vorbildlich. Wir wollen jetzt aufschlagen, 4. Mose 12. Wie antwortet Mose auf diesen Anwurf, der von Aaron und Miriam kommt? 4. Mose 12, Vers 3, da heißt es, also zuerst im Vers 2, sie sprachen, hat der Herr nur mit Mose allein geredet, hat er nicht auch mit uns geredet? Und der Herr hörte es. Der Herr hörte es. Und das ist sicher ein Hinweis darauf, dass Moses wusste, der Herr ist ja da, er hört alles und darum kann ich ruhig warten und ihn handeln lassen. Vers 3, der Mann Mose aber war sehr sanftmütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Ein Sanftmütiger ist jemand, der nicht sein Recht verteidigen muss, der auch Unrecht an sich geschehen lassen kann. Und dann redet wirklich Gott. Da sprach der Herr plötzlich. 4. Mose 16. Wir lasen den Vers 3, wie Mose wiederum angegriffen wird. 4. Mose 16, Vers 4. Als Mose es hörte, fiel er auf sein Angesicht. Fällt vor Gott nieder. Hat nicht Korah und diesen Leuten selbst mit gleicher Münze sofort heimgezahlt, fällt nieder. Lässt Gott handeln und reden. Diese Gesinnung hat er sich in diesen 40 Jahren des nutzlosen Wartens, scheinbar nutzlosen Wartens, des für nichts äußerlich Nützliches daseiend gelernt. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Büchlein kennt, ein Buch, in dem alle biblischen Bücher kurz zusammengefasst werden, und zwar von Robert Lee, Abriss und Gliederung der biblischen Bücher. Und ich glaube, das habe ich dort gelesen. Zum 2. Mosebuch steht diese schöne Beobachtung. Mose war 40 Jahre alt, als er nach seinen Brüdern sehen wollte. Darauf weidete er 40 Jahre lang das Vieh Jethros und schließlich führte er 40 Jahre lang das Volk Gottes in der Wüste. Und dazu hat dieser Robert Lee gesagt, 40 Jahre lang dachte Mose, er sei etwas. Die zweiten 40 Jahre lernte er, dass er nichts ist. In den letzten 40 Jahren erfuhr er, dass Gott alles ist. Dann Moses fatale Sünde, die ist in unserem Zusammenhang interessant. Moses fatale Sünde, fatal im buchstäblichen Sinne, sein Geschick beeinflussend oder sogar bestimmend, von fatum heißt ja das Geschick, fatal, ist etwas, das das Schicksal festlegt. Wegen einer solchen Sünde, wegen einer fatalen Sünde, darf Mose nicht in das Land der Verheißung eingehen. Nein, wir müssen es anders sagen. Darf er das Volk nicht in das Land der Verheißung hineinführen? Das ist nämlich der springende Punkt. Die entsprechende Sünde war eine eigenmächtige Handlung des Mose gewesen, in der Führung des Volkes. Wir hätten sonst vielleicht gedacht, ja, vielleicht hat da jemand hinterrücks überfallen und die Gurgel durchgeschnitten, irgend sowas, ganz Schlimmes gemacht. Dabei hat er eigentlich, wenn wir denken, ja, geringfügig, war ein bisschen nicht ganz genau das gemacht, was Gott wollte. Aber gerade das war in der Aufgabe, die Mose hatte, die denkbar schwerste Sünde. Als Führer musste er in allem dem Willen seines Gottes, dem Wort seines Gottes ergeben sein. Er durfte nicht vom Volk etwas anderes verlangen, als Gott verlangte. Und da hat er einmal, hat er darin versagt, und da sagt ihm Gott, weil du das jetzt getan hast, wirst nicht du das Volk ins Land einführen. Mose ging dann nachher schon ins Land ein, er ist nicht deswegen verloren und verworfen. Und wir sehen ihn ja dann im Land Kanaan in Matthäus 17, der Berg der Verklärung. Ja, ja, das ist im Land der Verheißung. Also er verlor nicht seine himmlische Berufung, er verlor nicht seine ewigen göttlichen Segnungen, aber er verlor das Vorrecht, das Volk ans Ziel führen zu dürfen. Und das war natürlich für ihn bitter. 4. Mose 20, da wird uns das beschrieben. 4. Mose 20. Das Volk murrt, wieder einmal klagt, weil kein Wasser da ist. Und dann 4. Mose 20, Vers 6. Und Mose und Aaron gingen von der Versammlung hinweg zum Eingang des Zeltes der Zusammenkunft und fielen auf ihr Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet vor ihren Augen zu dem Felsen, so wird er sein Wasser geben, und du wirst ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Und Mose nahm den Stab vor dem Herrn weg, so wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Versammlung vor dem Felsen, und er sprach zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stabe zweimal. Da kam viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Kinder Israel zu heiligen, deswegen sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Im Vers 25 heißt es dann, Vers 25, nein, 24, im gleichen Kapitel, Aaron soll zu seinen Völkern versammelt werden, denn er soll nicht in das Land kommen, das ich den Kindern Israel gegeben habe, weil ihr meinem Befehl widerspenstig gewesen seid bei dem Wasser von Meriba. Sie handelten gegenüber dem Volk nicht so, dass Gottes Absicht vor dem Volk sichtbar wurde. Der Herr sagt, ihr habt nicht mich geheiligt vor dem Volk, ihr habt euch vor dem Volk präsentiert. Mose, du hast ganz einfach das getan, was du wolltest. Du hast deinen Zorn an ihnen ausgelassen und dich vor ihnen geheiligt, aber nicht mich. Und so wird das wieder noch einmal, Kapitel 27, gesagt, 4. Mose 27, Vers 14. Verse 13 und 14. Hast du das Land gesehen, so wirst auch du zu deinen Völkern versammelt werden, so wie dein Bruder Aaron versammelt worden ist, weil ihr in der Wüste ziehen, beim Hadern der Gemeinde widerspenstig gewesen seid gegen meinen Befehl, mich durch das Wasser vor ihren Augen zu heiligen. Deswegen. Das soll uns einfach zeigen, einmal mehr, was Führung heißt, Autorität, was es bedeutet, Autorität zu verwalten, und dass wir sie nur dann und insofern haben, als wir selbst unter Autorität stehen. Dann von Josua, was lernen wir an ihm? Ich greife natürlich nur einzelne Dinge heraus, über Mose und über seinen Weg und über die Erziehung Gottes an ihm ließe sich noch sehr viel und Wichtiges sagen. Und zwar von Josua nur einige Punkte. Bei Josua steht wiederum am Anfang die göttliche Legitimation. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich das immer wieder sage. Ich meine, wir sollten uns das einfach bei jedem Diener, Führer Gottes neu vergegenwärtigen. 4. Mose 27, 15 bis 18. Mose redete zum Herrn und sprach: Es bestelle der Herr, der Gott der Geister alles Fleisches, einen Mann über die Gemeinde, der vor ihnen her aus- und einziehe und der sie aus- und einführe, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm dir Josua, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn. Und stelle ihn vor Eleasar, den Priester, und vor die ganze Gemeinde, und gib ihm Befehl vor ihren Augen. Und lege von deiner Würde auf ihn, damit die ganze Gemeinde der Kinder Israel ihm gehorche. Und er soll vor Eleasar, dem Priester, treten, und der soll für ihn das Urteil der Urim vor dem Herrn befragen. Nach seinem Befehl sollen sie ausziehen, und nach seinem Befehl sollen sie einziehen, er und alle Kinder Israel mit ihm, ja, die ganze Gemeinde. Josua hatte zuvor jahrelang zusammen mit Mose in der Schule des Herrn gelernt, aber anders als Mose wurde Josua nicht direkt vom Herrn berufen, sondern er wurde wohl vom Herrn berufen, aber durch Mose. Und das ist das Übliche, das ist das Normale, das ist das Gewöhnliche, dass wir lernen von Brüdern, an Brüdern, reifen Brüdern. Zusammen mit ihnen, an ihnen lernen wir Glauben, Vertrauen, Gehorsam, Jüngerschaft, Nachfolge, dienen, arbeiten. Und gewöhnlich geschieht es auch so, dass durch Brüder Gott zu uns redet und den Auftrag, den Dienst zeigt, den er uns gegeben hat. Es ist ein bedenklicher Zug, wenn gerade junge Geschwister, wenn sie nicht bereit sind, von älteren Geschwistern zu lernen. Ein ganz bedenklicher Zug, der aber wohl, wie viele es empfinden, wie gestern Abend auch von Bruder Strickert gesagt wurde, wohl ein Zug, der besonders unsere Zeit kennzeichnet. Dass man nicht mehr bereit ist, von denen zu lernen, die uns im Glauben vorangegangen sind und die der Herr uns als erste geistliche Autoritäten geschenkt hat. So ist es, wenn man zum Glauben kommt. Wenn schon eine Gemeinde besteht, da sind führende, leitende, reifere Brüder. Und das sind die ersten Autoritäten, die uns Gott gibt. Und wenn wir nicht bereit sind, von ihnen zu lernen, von ihnen auch Anweisungen anzunehmen, von ihnen auch Aufgaben anzunehmen, dann ist das ein ganz bedenklicher Zug. Und so sehen wir an Josua sehr schön, dass er einer ist, der von Gott bereitet wird, indem er lernt von einem Bruder, von einem reiferen Bruder oder sagen wir von einem Vater in Christo. Ganz ähnlich bei Timotheus. Wir werden noch später sehen, dass einige Parallelen bestehen zwischen Timotheus und Josua. Beide sind wie Nachfolger. Paulus vertritt das apostolische Zeitalter. Das apostolische Zeitalter war das Zeitalter, in dem Gott persönlich seine Knechte und Diener berief. Die waren alle vom Herrn Jesus selbst gerufen worden, aber nachher kamen solche, die in ihrer Schule gewesen waren, von ihnen gelernt hatten und die dann von Dienern Gottes Anweisungen bekamen, Auftrag bekamen und solche Aufträge auch ausfüllten. Also Josua und Timotheus einander ähnlich, und auch in Folgendem sehen wir in Timotheus die gleiche Gesinnung wie bei Josua. Ein sehr kostbarer Zug. Zweites Kapitel im Philipperbrief. Philipperbrief, Kapitel 2. Vers 22. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat an dem Evangelium. Da war Timotheus schon über 30 Jahre alt. Und er war sich nicht so schön und nicht so gut, im Schatten des Apostels zu stehen. Einfach zusammen mit Paulus unterwegs zu sein und von Paulus Anweisungen anzunehmen und so Paulus und indem er Paulus diente, dem Herrn zu dienen. Er hat mit Paulus gedient am Evangelium, aber wie ein Kind dem Vater. Ja, wir merken, dass unsere Zeit mit solchen Dingen fast nichts mehr anfangen kann. Dass wir irgendwie in unserem Denken ganz verkehrt geworden sind. Nun, zur Zurüstung des Josua gehört auch, ich nenne das jetzt nur, werden später auf die Wichtigkeit dieses Punktes zurückkommen, dass er es gelernt hatte, sich auch beständig in der Gegenwart Gottes aufzuhalten. Und das zeigt, dass das sich nicht ausschließt. Von einem Bruder lernen heißt nicht, dass wir nicht von Gott lernen. Und so war Josua einer, der von Mose und bei Mose lernte, aber der gleichzeitig beständig vor dem Angesicht Gottes lag. Das sehen wir in 2. Mose 33, Vers 11. 2. Mose 33, 11. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet, und er kehrte zum Lager zurück. Sein Diener aber, Josua, der Sohn Nun, sein Jüngling, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Also hier übrigens auch die Bezeichnung Diener, ein Diener des Mose. Timotheus diente mit und dem Paulus. Aber dieser Punkt, Josua wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Er war ein Mann des Heiligtums. Und Knechte, Diener Gottes müssen auch Männer des Heiligtums sein. Gott bewahre uns davor, dass wir je einfach geschickte Führer werden, die einfach die Prinzipien der Führung handhaben können, Leute auch gut einsetzen können, delegieren können und so weiter, alles gut, Zügel in der Hand halten können, aber die keine Männer des Heiligtums. Das müssen wir doch sein, wenn irgendetwas solche, an denen man es anmerkt, ansieht, dass ihre Herzen in der Gegenwart Gottes, vor dem Angesicht des Gottes der Herrlichkeit, dort ihr Zuhause haben. Ein Mann des Heiligtums. Ein Mann, der lernte dort, seinen Gott anzubeten, zu seinem Gott zu rufen, zu bitten, zu empfangen. Dann gehört zu seiner Schulung, zu seiner Qualifikation etwas, das für ihn äußerst, äußerst schmerzhaft gewesen sein muss. Äußerst schmerzhaft. Frustrierend für das Fleisch, unerträglich. Nämlich das, was er erleben muss in 4. Mose 12 und 13. Versetzen wir uns in seine Lage. Josua kennt seinen Gott, glaubt seinem Gott, vertraut seinem Gott, und wer seinen Gott kennt, hat Freude an den Ratschlüssen Gottes und freut sich an dem, was Gott mit seinem Volk vorhat. Und Josua sieht das, erkennt das und er glaubt auch, Gott wird uns dahin bringen, wie er verheißen hat, ins Land der Verheißung. Und dann muss er erfahren, wie fast der ganze Rest seines Volkes, seiner Brüder sagt, unmöglich. Ausgeschlossen, zwar schöne Theorie, aber nicht praktizierbar. 4. Mose 13 und 14, ich sagte vorhin falsch, 13, die Aussendung der Kundschafter, und dann Kapitel 14, wie das Volk aus Unglauben nicht ins Land eingehen kann. Und Josua muss 40 Jahre lang mit einem ungläubigen Volk in der Wüste bleiben, nicht seines Unglaubens wegen, sondern des Unglaubens anderer wegen. Also da rebelliert alles in unserem Fleisch. Was ich soll das jetzt ausfressen, was die verschuldet haben? Das ist für unser Fleisch unerträglich. Ist aber gut so. Muss so sein. Es wird von Kaleb ausdrücklich gesagt, aber das gilt auch für Josua. In ihnen, in Kaleb und in Josua, war ein anderer Geist. Der Geist Gottes wohnt in ihnen. Und so dienten diese 40 Jahre der Wüstenwanderung die Josua nicht verschuldet hatte, wenn es nach ihm und seinem Glauben gegangen wäre, wäre er längst im Land der Verheißung gewesen. Diese dienten dazu, sein Fleisch zu unterwerfen und in ihm, das, was Gott in ihn hineingelegt hatte, den Geist, das Geistliche, zu entfalten. 4. Mose 14, da steht das. 24, aber meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm gewesen und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in welches er gekommen ist, und sein Same soll es besitzen. Und dann Vers 38, Josua der Sohn Nuns und Kaleb, der Sohn Jephunnes, blieben am Leben von jenen Männern, welche gegangen waren und das Land ausgekundschaftet hatten. Sie blieben am Leben und sie ererbten das Land. Aber das gehörte zur Schule Gottes mit Josua. Wie demütigend war das, wie unerträglich für sein Fleisch, aber gerade in solchen Lagen muss sich zeigen, und Gott will das uns beibringen, dass ein anderer Geist in uns ist. Müssen wir begreifen lernen, dass das Fleisch nichts nützt. Johannes 6, 63. Dass es Gott und seinem Wort nicht untertan sein kann. Römer 8, Vers 7. Und so wird Josua für seine spätere verantwortungsvolle Gabe qualifiziert. Führende unter den Brüdern müssen geistlich gesinnte Männer sein. Und dann, was bei Josua besonders hervorgehoben wird, eine Eigenschaft, die wichtigste Eigenschaft des Führers, ich wiederhole mich, ist die, dass er selbst geführt ist. Josua Kapitel 1. Vers 8. Josua 1, Vers 8, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen und du sollst darüber sinnen Tag und Nacht, auf dass du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist, denn alsdann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und alsdann wird es dir gelingen. Dann wirst du führen können, wenn du dich selbst führen lässt von meinem Wort. Du musst selbst meinem Wort unterworfen sein. Und das Buch Josua zeigt es uns sehr schön. Zweimal sucht Josua nicht den Willen und die Führung Gottes, sondern handelt so, wie er selber denkt, dass es gut sei, und beide Male lässt ihn Gott scheitern. Vor Ai und bei den Gibeonitern. Josua 7, nach dieser Eroberung Jerichos, handelt Josua so, wie es uns sehr nahe liegt. Wir haben in der Abhängigkeit des Herrn etwas gelernt, wir vertrauen ihm, erfahren seine Gegenwart, handeln im Vertrauen auf ihn und erleben es, wie in erstaunlicher Weise Widerstand in sich zusammenfallen muss. Und das macht dann Josua selbstsicher. Nachher meint er, ach so, das ist ein kleiner Fisch dort. Jericho war ja viel größer. Auf geht's. Und sucht nicht die Gegenwart Gottes, wartet nicht auf sein Reden, ist nicht seinem Wort und Willen unterworfen und Gott lässt ihn straucheln, scheitern. Vor Ai werden sie geschlagen. Es wird ausdrücklich gesagt in Josua Kapitel 7, Josua Kapitel 7, Josua sandte Männer von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven östlich von Bethel liegt. und sprach zu ihnen, geht hinauf, kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschafteten Ai aus. Nein, hier steht das nicht, den Mund des Herrn hatten sie nicht befragt. Ja, das steht in Josua Kapitel 9 bei den Gibeonitern. Danke. Lasst uns das aber jetzt doch noch aufschlagen. Josua Kapitel 9, im Vers, 14. Aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. In Ai hatten sie es nicht getan und hier auch nicht. Und beide Male muss er scheitern, bevor Josua Jericho einnahm. Josua Kapitel 5 zeigt ihm der Herr noch einmal, unter welchen Umständen und Bedingungen allein er das Volk erfolgreich im Sinne von nach Gottes Gedanken führen kann. Josua 5, Verse 13 und folgende. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da hob er seine Augen auf und sah, und siehe, ein Mann stand vor ihm und sein Schwert gezückt in seiner Hand. Und Josua ging auf ihn zu und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Und er sprach, nein, sondern als der Oberste des Heeres des Herrn bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Hier begegnet er dem wahren Führer, dem Führer des Volkes Gottes. Und ihm muss sich Josua unterwerfen, dann kann er das Volk führen. Dann noch einige Gedanken zu David. David kann nur König in Israel werden, weil Gott ihn dazu beruft. Er wird von Gott berufen durch einen Propheten, der ihn dazu salbt. Das also ist Davids Legitimation. König, Führer seines Volkes zu sein. Es sind auch Propheten, die David immer wieder zu Gottes Wort und Willen zurückrufen. Nach seiner Sünde mit Bathseba kommt Nathan, der Prophet, und redet zu ihm und führt ihn wieder unter Gottes Wort und Willen zurück. Nach seiner Sünde der Volkszählung, 2. Samuel 24, kommt der Prophet, der Seher Gad, und führt ihn wieder unter Gottes Wort und Willen zurück. Und darin, dass David es gelernt hatte, Gott untertan zu sein, darin liegt auch seine Qualifikation. Wie vor ihm ein Josef, ein Mose und ein Josua, lernte aber David, auch David, das in einer langen Schule des Leidens. Nun, so wie Gott mit David verfuhr, das können wir einmal grundsätzlich auf alle Kinder Gottes anwenden. David war zum König gesalbt, musste aber jahrelang durch Verfolgung gehen, Nachstellungen, tödlichen Hass im Nacken wissen, bevor er auf den Thron kam. Und so sind auch wir selbst. David wusste ja, ich bin König, er wusste es. Das war nicht Einbildung, das war nicht Einmaßung. Er wusste, Gott hatte ihn dazu gesalbt. Und so wissen auch wir, wir sind Kinder Gottes. Nur ist noch nicht offenbar, wie wir sein werden. Aber wir sind Kinder Gottes, das wissen wir. Gesalbt mit Gottes Geist und wir wissen, was unsere Bestimmung, ewige Bestimmung ist. Aber wir gehen noch durch diese Welt und durch diese Zeit, durch Anfeindung, Widerstand, Nachstellungen, Hass, Verwerfung, verworfen sein. Aber in besonderer Weise gilt das für solche, die der Herr zu Führern in seinem Volk erzieht. Sie müssen durch Leiden.
dazu bereitet werden. Und darin lernt David sein Recht nicht in seine eigenen Hände zu nehmen. Wir sahen das schon bei Mose und wir sehen das wieder bei David. Nicht das Recht in seine eigenen Hände zu nehmen, sondern er wartet Gottes Handeln und Gottes Zeit ab. Am deutlichsten wird das bei dieser Begebenheit in der Höhle, der Bergfeste von Engedi, wo David die Gelegenheit hätte, Saul zu töten und seine Begleiter ihm sagen, das ist doch der Tag, von dem der Herr geredet hat, wo er deine Feinde töten und dich auf den Thron erheben wird. Und David weigert sich, das zu tun. 1. Samuel 24, Vers 8. David wehrte seinen Männern mit diesen Worten und ließ ihnen nicht zu, sich wieder Saul zu erheben. Wir müssen auch den Vers 7 lesen. Der Herr lasse es fern von mir sein, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte, meine Hand gegen ihn auszustrecken. Durch diese lange Schule der Erniedrigung lernt David, trotz verschiedenen Fehltritten, lernt David doch gerecht zu regieren und vor allem seine Stellung nicht zu missbrauchen, seine Stellung der Macht als König. Er tat es dort in der Sache mit Bathsheba und Uriah. Und das hatte für ihn auch schlimme, furchtbare Folgen. Aber er blieb, was seine Gesinnung und was sein Wandel und sein gesamtes Leben betrifft, blieb er dem Urteil Gottes, dem Wort Gottes unterworfen, fügte sich auch jedes Mal, wenn Propheten zu ihm gesandt wurden, ihrem Urteil. In 2. Samuel 12, Vers 7, nach dieser Geschichte, diesem Gleichnis, das Nathan ihm sagt, um ihm seine Sünde mit Bathsheba und seine Sünde an Uriah vor Augen zu führen, bekennt David, 2. Samuel 12, 13, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nimmt es voll an. Als König hätte er nämlich die Macht gehabt, diesen lästigen Mahner, der ihm da ins Gewissen redet, ihn ins Gefängnis zu setzen, bei Wasser und bei Brot, um ein bisschen abzuwarten, was er dann noch für Sprüche auf Lager habe. Andere haben das getan. Mehrere andere Könige haben das getan. Propheten sofort ins Gefängnis gesteckt, wenn es ihnen nicht gefiel, was sie ihnen sagten. Scheltworte von Propheten so zu ersticken versucht. David tat das nicht. Und das zeigt, dass er Gott fürchtete, seinem Willen unterworfen war, das Urteil der Propheten annahm. Lass uns dieses eine Beispiel, Gegenbeispiel, 2. Chroniker 16, 7 bis 10, anführen. 2. Chroniker 16, 7 bis 10. Der König Asa hat gesündigt, ein Prophet wird zu ihm gesandt und führt ihm seine Sünde vor Augen. Dann Vers 10, 2. Chroniker 16, 10, Asa wurde ärgerlich über den Seher und legte ihn in das Stockhaus. Denn er war dieser halb gegen ihn erzürnt. Auch tat Asa zu selbiger Zeit etlichen von dem Volke Gewalt an. Solches hat David nie getan. Er wurde für seine Aufgabe von Gott bereitet, gottgemäß zu regieren. Die letzten Minuten noch wollen wir diesem Gedanken widmen, David und die Bundeslade. David und die Bundeslade. Warum ist David so daran gelegen, die Bundeslade nach Zion zu führen, da wo er regiert? Und das hat sicher mehr als einen Grund. Aber was mag der Grund gewesen sein, dass er als König, also er als Führer über dem Volk, dass ihm so daran gelegen war, die Bundeslade nach Zion zu bringen? Die Bundeslade ist der Thron Gottes. Das steht einige Male In den Mosebüchern steht auch in Psalm 80, Vers 1, dass der Herr zwischen den Cherubim thront, die Cherubim auf dem Sühnedeckel der Bundeslade. Psalm 80, 1, Hirte Israels, nimm zu Ohren, der du, Josef, leitest wie eine Herde, der du thronst zwischen den Cherubim, strahle hervor. Die Bundeslade ist also der Thron Gottes. Stellt die Regierung Gottes, die Herrschaft Gottes unter seinem Volk dar. Und so wollte David vor den Augen des ganzen Volkes demonstrieren, wer denn König sei in Israel. Nicht David ben Isai, sondern der Gott Israels. Und das machte David. Das eigentlich machte David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes. Er war ein König, der so regierte und dessen Sinnen und Trachten dieses eine war, dass Gottes Herrschaft unter dem Volk aufgerichtet würde. Das war es ja, was Gott wollte. Das hatte Gott in seinem Herzen. Er wollte König über diesem Volk sein. Er wollte dieses Volk unter seiner Führung sammeln und segnen. Und das begriff David, das sah David, das und nichts als das wollte er. Dem Volk so vorangehen, dass das Volk sich seinem Gott unterwarf, dass Gott König sei in Israel. Dass die Bundeslade der Thron Gottes ist, das erklärt auch, warum sie nicht im Philisterland bleiben konnte. Davon lesen wir ja in dieser ganzen Geschichte, die mit David zusammenhängt. Das erklärt, warum sie im Philisterland Verheerung anrichtete und Schrecken verbreitete. Der Psalmist sagt, dass Gottes Thron nicht vereint sein kann mit dem Thron des Verderbens, der aus Frevel eine Satzung macht, Psalm 94, 20. Dass die Bundeslade der Thron Gottes ist, zeigt sich auch daran, wie Israeliten, die keine Gottesfurcht kennen, in die Bundeslade hineinschauen und sie werden erschlagen. Gottes Herrschaft unter seinem Volk erträgt auch keine menschliche Vorwitzigkeit. Und dann haben wir diese Geschichte, die mit dem Hinaufführen der Bundeslade nach Zion zusammenhängt. Ussa meint, er müsse die Bundeslade festhalten. 2. Samuel 6, Verse 6 und 7. 2. Samuel 6, Verse 6 und 7. Als sie zur Tenne Nakons kamen, da langte Ussa nach der Lade Gottes und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn wider Ussa und Gott schlug ihn daselbst wegen des Vergehens. Und er starb da selbst bei der Lade Gottes. Musste er nicht darum sterben, weil Gott ein Zeichen setzen wollte? David verstand, das ist der Thron Gottes. Symbolisiert die Regierung Gottes unter seinem Volk. Und Ussa, der die Bundeslade anfasst, er tut so, als Gottes Herrschaft und Gottes Regierung durch Menschenhand erstellt und gestützt werden könne. Ist denn Gott ein Mensch, dass er darauf angewiesen ist, dass wir ihn auf den Thron heben und ihn auf den Thron lassen? Er ist Gott. Und wie wenig haben wir oft begriffen von Gottes Heiligkeit und wie schnell fassen wir darum mit unseren Händen an, was Gottes Sache ist. Und so muss Gott hier reden, handeln, deutlich reden und gewissermaßen den Israeliten sagen, auch David sagen, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht werden unter den Nationen, ich werde erhöht sein auf Erden, Psalm 46, 10. Noch ein Detail und mit dem schließen wir, das gehört eigentlich zu den Merkmalen und Qualifikationen der Ältesten im Neuen Testament, der Knecht Gottes und seine Frau. Wir sehen hier David, einen Führer im Volk Gottes, und wir sehen hier eine Frau, David, 2. Samuel 6, Vers 16. Ja, 2. Samuel 6, Vers 16. Es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, da schaute Michal, die Tochter Saul, durchs Fenster, und sie sah den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen, und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Michal verachtet König David. Warum? Er war nicht so prächtig, nicht so repräsentabel, wie sie sich ihren Mann als König wünschte. Sie konnte durchaus nicht begreifen, dass David sich so erniedrigte vor dem Volk. Dass er sich vor seinen Knechten und Mägden so erniedrigte. Denn das ist es, woran sie Anstoß nahm. Das steht im Vers 20. Wie hat sich heute der König vor Israel verherrlicht, als sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich nur einer der losen Leute entblößt. Dabei wollte ja David mit dem Heraufführen der Lade Gottes genau das und nichts anderes demonstrieren, dass er nichts und Gott alles ist. Und das hatte Michal nicht begriffen. Wir werden dann sehen im Neuen Testament, wie wichtig es ist, dass Frauen von führenden Brüdern, dass sie sich mit dem Dienst ihres Mannes identifizieren, und das bedeutet, dass sie es auch tragen müssen, dulden müssen, dass ihre Ehemänner, gerade weil Gott sie zur Führung erzieht, viel gedemütigt werden. Dass ihnen viel widersprochen wird. Und dass sie das gerne tragen, mittragen und nicht meinen, sie müssen die Ehre ihres Mannes retten, sich darüber empören und den Mann noch aufstacheln, dass er sich das ja nicht gefallen lässt. Das geschieht recht oft. Recht oft. Wir werden darauf noch zurückkommen im Zusammenhang mit dem Neuen Testament. So viel für heute.